The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese kurze Arbeitswoche. Heute ist Dienstag, der 22. April.
Benedicatus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Am Ostersonntag segnete er noch die Stadt und den Erdkreis. Urbi et Orbi, wie es in der römischen Liturgie heißt, Papst Franziskus im Rollstuhl und mit schwacher Stimme bei der Ostermesse im Vatikan. Doch schon in den Wochen zuvor war er gesundheitlich sehr angeschlagen und die Schatten des Alters haben sich verdichtet. Zuletzt war Franziskus im Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden und kämpfte seitdem ums Überleben. Für ihn war es ein großes Geschenk, Ostern, das wichtigste Fest der Christenheit, gemeinsam mit den Gläubigen feiern zu können.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Er sprach seinen Ostergruß zu Tausenden auf dem Petersplatz. Als ob er dafür seine letzte Kraft gesammelt hätte, ist er gestern Morgen dann im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Bischof Georg Betzing, fand bei einer Pressekonferenz bewegende Worte.
Wir trauern um einen großen Papst, um ein großes Geschenk für die katholische Kirche. An einem Ostertag hat er sein irdisches Leben in die Hände seines Schöpfers zurückgegeben. Das ist ein Tag der Trauer für uns in der katholischen Kirche, aber noch mehr ein Tag großer Dankbarkeit im Blick auf das, was Papst Franziskus uns geschenkt hat.
Seit März 2013 bekleidete der Argentinier mit italienischen Wurzeln bürgerlich Jorge Mario Bergoglio das höchste Amt der katholischen Kirche. Franziskus, diesen Namen wählte er damals nicht nur als Geste, sondern als Programm, den Schutzpatron der Armen, den Heiligen der Barmherzigkeit. Seine erste Reise als Papst machte er nach Lampedusa an die Außengrenze Europas. Genau dort begann er sein Pontifikat, also seine Amtszeit, mit einer Rede gegen das Wegsehen. Da machte er der Welt klar, er würde nicht nur ein leiser Verwalter des katholischen Glaubens sein. Hier ein Ausschnitt aus der Rede, die vom Sender Phoenix ins Deutsche übersetzt wurde.
Siamo una società.
Wir sind eine Gesellschaft, die vergessen hat, wie man weint und was Mitleid bedeutet. Die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat uns die Fähigkeit zu weinen genommen.
Viele verehrten ihn deshalb nicht nur als Kirchenoberhaupt, sondern als moralische Stimme in einer Zeit, in einer Welt, die einen oft sprachlos lässt. Die katholische Welt ist durch seinen Tod erschüttert. Nicht nur, weil ein Menschenfreund gegangen ist, sondern weil ein Pontifikat endet, das die Kirche im Positiven verändern wollte. Die Gläubigen sind im Gebet vereint, derweil rüstet sich der Vatikan auch schon für das nächste Kapitel. Das Konklave steht bevor und mit ihm die Suche nach einem neuen Oberhaupt für 1,4 Milliarden Katholiken. Ich habe mit jemandem gesprochen, der die Abläufe kennt, die sich hinter den Mauern des Vatikans und fernab der Öffentlichkeit abspielen. Stefan von Kempis. Er ist Journalist und leitet seit 2019 die deutschsprachige Abteilung von Vatican News, dem Nachfolger von Radio Vatikan. Wenn einer weiß, wie es jetzt weitergeht, dann er. Hören wir rein in unser Gespräch, das wir gestern geführt haben. Guten Tag, Stefan von Kempis.
Hallo, guten Tag.
Herr von Kempis, Katholiken auf der ganzen Welt trauern um den Tod von Papst Franziskus gerade und parallel dazu laufen im Vatikan Planungen für die Ernennung des nächsten Heiligen. Welche konkreten Schritte sieht das Vatikanische Protokoll jetzt vor bis zur Beerdigung?
Also zunächst einmal gibt es eine 9-tägige Trauerzeit um den verstorbenen Papst. In der Zeit wird heute Abend sozusagen der Startschuss gegeben mit dem Ritus der Einsargung. Also Franziskus wird in der Kapelle des Vatikanhotels Santa Marta, in dem er während seines Pontifikats gewohnt hat, feierlich in einen Sarg gelegt in weißer Papsttracht. Dazu eine Urkunde und ein Beutelchen mit Münzen, die in seinen Amtsjahren geprägt worden sind. Und dann werden wohl morgen Kardinäle, die im Moment in Rom sind, entscheiden, wie es genau weitergeht, sprich wann der offene Sarg mit dem Papst, mit dem Verstorbenen in den Petersdom gebracht wird, damit die Menschen von ihm Abschied nehmen können. Viele rechnen damit, dass das schon morgen im Laufe des Nachmittags der Fall sein könnte. Beigesetzt wird Franziskus auf seinen Wunsch nicht im Petersdom oder darunter, sondern in der Basilika Maria Maggiore. Und wenn das alles vorbei ist, dann wird man über ein Konklave nachdenken, also die Wahl eines neuen Papstes.
Wie läuft die Vorbereitung des Konklaves ab und wer darf daran teilnehmen überhaupt?
Wahlberechtigt sind alle Kardinäle, die das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das sind im Moment mehr als 130. Die müssen sich dann alle in die Sixtinische Kapelle einpassen, die der Wahlort sein wird.
Und wenn dann das Konklave zusammenkommt, ist die Frage, welche Rolle spielen in diesem Prozess Machtgruppen, etwa die konservativeren oder die progressiveren Lager, die es da gibt?
Da geht es gar nicht nur oder so sehr um Machtgruppen, als vielmehr darum, ein wirklich überzeugendes Profil zu finden, eine Persönlichkeit. Und das wird sehr davon abhängen, wie Kardinäle sich positionieren in den sogenannten Generalkongregationen, also in den Beratungen vor Beginn des Konklave. Wenn da jemand eine sehr schlüssige Vision vorliegt, wie es jetzt in der Kirche weitergehen sollte, dann kann er damit, so hat das 2013 auch der jetzt verstorbene Papst getan, dann kann er damit viele Kardinäle überzeugen und in der Wahl dann bis zum päpstlichen römischen Bischofssitz durchmarschieren, in Anführungszeichen.
Aber klingt wie ein relativ komplexer Prozess, von dem die Öffentlichkeit nicht alles mitbekommt. Also wie viel passiert da hinter verschlossenen Türen und wie viel sieht man in der Öffentlichkeit tatsächlich? Wie transparent ist das Ganze?
Das ist total intransparent und das ist auch gut so. Denn die Kardinäle sollen keinerlei Druck von außen ausgesetzt sein. Sie müssen sogar ihre Smartphones vor Beginn der Wahlgänge abgeben, um nicht auch noch irgendwelche neuesten schlauen Einflüsterungen von irgendwo her zu bekommen. Das sind wirklich, ich glaube, 135 Männer allein mit sich und ihren Standesgenossen vor Gott und ihrem Gewissen, die da ihre Wahlzettel in eine Urne unter dem Fresko des jüngsten Gerichts von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle werfen.
Ja, dann bleibt das Ganze sehr, sehr spannend. Herr von Kempis, vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke.
Danke auch.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der Journalistin und Autorin Dr. Christiane Florin habe ich über Reformen in der katholischen Kirche gesprochen und darüber, ob Papst Franziskus den Katholizismus wirklich modernisiert hat.
Aber ich sag mal, die Strukturen zu verändern, auch die Vermögensverhältnisse zu verändern, das kann einem Papst in 12 Jahren nicht gelingen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed wirft mit uns einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen an der Wall Street. Außerdem beschäftigen wir uns mit künstlichen Intelligenzen und gehen hier der Frage nach, ob wir Menschen auch mit technischen Helfern freundlich umgehen. Und wir feiern das 100-jährige Jubiläum des Motels. Die katholische Kirche steht weiterhin im Fokus öffentlicher Debatten. Die hohen Austrittszahlen der vergangenen Jahre spiegeln das wider. Auch meine heutige Gesprächspartnerin, die Journalistin und Autorin Dr. Christiane Florin, hat die katholische Kirche 2022 verlassen. Schon lange davor war Florin eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um einen kritischen Blick auf die Kirche und die damit verbundene Debattenkultur ging. Sie war Redaktionsleiterin bei Christ und Welt und in der Redaktion Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Momentan leitet sie die Redaktion Kultur aktuell beim Deutschlandradio. Bis heute setzt sie sich analytisch mit christlichen Werten und Traditionen auseinander. In einer Gesellschaft, in der Religion für manche an Relevanz verliert und für andere eine wichtige persönliche Orientierung bleibt, sucht Florin das Gespräch und sie stellt Fragen. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie mächtig die katholische Kirche heute noch ist, obwohl sich viele Menschen von ihr abwenden. Wir haben außerdem noch besprochen, wieso der Papst Franziskus seine versprochenen Reformen nur bedingt durchsetzen konnte und welche Rolle Frauen in der männerdominierten Welt des Katholizismus einnehmen können. Hören wir mal rein, was sie uns zu sagen hat. Guten Tag, Dr. Christiana Florin.
Hallo, guten Tag.
Frau Florin, Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren verstorben. 2013 war er als Reformer angetreten. Er war bekannt als volksnah, als inklusiv, bescheiden, wollte sich unter anderem für die Rechte von Frauen in der katholischen Kirche einsetzen. Welche Reformen hat er tatsächlich umgesetzt in seiner Zeit als Papst? Was ist sein Vermächtnis?
Also, dass er sich für Rechte von Frauen einsetzen wollte im Sinne von Gleichberechtigung, wie wir die jetzt verstehen als Staatsbürgerinnen, zum Beispiel der Bundesrepublik, ne, mit dem Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das wollte er ganz sicher nicht. Er hat ein ganz traditionelles Frauen- und Geschlechterbild gehabt. Was er aber schon wollte, war, dass er innerhalb der römisch-katholischen Kirche, ja, dass er eine bestimmte Art der Entscheidungsfindung verändern wollte, dass also nicht alleine Kleriker oder Bischöfe sich treffen, sondern dass es dann auch sogenannte Synoden gibt, wo Laien und sogar Laiinnen, also auch Frauen dabei sind, und dass man auf diese Weise zu anderen Entscheidungen kommt. Mhm. Aber dass er diese Institution grundlegend verändern wollte, also das wäre ja eine ganz grundlegende Veränderung, wenn Frauen gleichberechtigt werden. Das hat er von Anfang an nicht gewollt. Er hat eben angekündigt, damals schon gleich bei seinem Amtsantritt, dass er sich eine Kirche wünscht, die an die Ränder geht, die zu den Armen geht, die auch selber arm ist. So, das war so seine erste Botschaft. Von konkreten Reformen, von Änderungen der Lehre hat er eigentlich nie gesprochen.
Würden Sie sagen, dass er das erreicht hat in seiner Zeit als Papst?
Also die Kirche ist ja nicht verarmt. Ja, der Petersdom ist auch nicht abgerissen worden und durch eine Holzhütte ersetzt worden. Also in diesem Sinne nicht. Ich denke aber schon, dass er mit seiner Art, das Amt auszufüllen, das einfache Gewand, die einfachen Schuhe, die Kassenbrille, das kleine Auto, die Reisen auch, die Treffen auch mit Menschen, die in Armut leben, dass er das schon sehr glaubwürdig als Papst verkörpert hat, dass ihm Gerechtigkeit und auch ein gerechtes Wirtschaftssystem, dass ihm das ein inneres Anliegen ist. Ja, das denke ich schon. Aber ich sag mal, die Strukturen zu verändern, auch die Vermögensverhältnisse zu verändern, das kann einem Papst in 12 Jahren nicht gelingen.
Was würden Sie sagen, warum die katholische Kirche so hartnäckig an der männlichen Exklusivität im Priesteramt und in den höheren Ämtern festhält?
Da gibt es natürlich verschiedene Antworten drauf oder verschiedene Begründungen. Ne? Die theologischen Begründungen sind ja, Jesus war ein Mann und er hat angeblich auch nur Männer berufen und so weiter. Das ist eigentlich argumentativ längst abgeräumt. Ich sehe das eher als Machtfrage. Also wenn man global auf die römisch-katholische Kirche schaut, dann muss man ja sagen, die Zahl der Katholikinnen und Katholiken weltweit ist gewachsen. Es gibt also, sagen wir mal, aus päpstlicher Perspektive erst einmal keinen Grund, an dieser Institution und an ihrem Gefüge und an ihren Bestimmungen etwas zu verändern. Sie ist so, wie sie ist, weltweit betrachtet erfolgreich. Dass es in Demokratien Gleichberechtigung gibt, ja, dass es auch eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte gibt, die sagt, Frauen und Männer sind gleichberechtigt oder alle Geschlechter sind gleichberechtigt. Daran muss sich die römisch-katholische Kirche aus Machtgründen eben nicht halten, sondern sie inszeniert sich ja als Gegenwelt und sagt, ja, aber was woanders ist, das muss ja für uns nicht gelten. Wir sind eben das ganz andere und dazu gehört, dass Frauen eine bestimmte Bestimmung haben und zu dieser Bestimmung gehört halt nicht, dass sie Weiheämter in der römisch-katholischen Kirche bekommen können. Weil er ja immer gesagt hat, ja, wenn ich das aber jetzt entscheide, und als Papst hätte er das ja gekonnt, wenn ich das aber jetzt so entscheide, dann habe ich einen großen Teil der römisch-katholischen Kirche und vor allem des Klerus gegen mich. Und das wollte er nicht. Und deshalb hat er bestimmtes ja in der Schwebe gehalten.
Dann hat es nicht an der Kraft gefehlt, sondern ihm hat der Wille gefehlt in dem Sinne.
Ihm, würde ich sagen, hat der Wille gefehlt. Ja, natürlich. Das muss man halt aus der Logik der Institution heraus sehen. Ne? Die römisch-katholische Kirche, die verändert sich erst, wenn es absolut notwendig ist. Wenn es jetzt weltweit zusammenbrechen würde, wenn man gar keine Gläubigen mehr hätte, vielleicht würde sie sich dann ändern. Aber nur, weil es hier in Europa oder zum Beispiel in Deutschland hohe Austrittszahlen gibt, da verändert sich die römisch-katholische Kirche noch lange nicht. Hm. Und übrigens hat sie ja auch nicht aus dem massenhaften sexuellen Missbrauch, aus der massenhaften sexuellen Gewalt und der Vertuschung institutionelle Konsequenzen gezogen. Es gab keine einzige Strukturveränderung. Es gab einzelne Personalien, aber es gab ja jetzt keine Entscheidung, was die Sexualmoral anbetrifft, was den Zölibat anbetrifft, was eine ehrliche Aufarbeitung anbetrifft. All diese Entscheidungen hat er ja auch nicht gewollt.
Aber wessen Schuld ist das eigentlich? Also müssten die Menschen, die der Kirche angehören, das nicht stärker verlangen? Von den Menschen da oben, die die Entscheidungen treffen, die die Macht haben, diese Strukturen zu verändern?
Naja, aber die Kleriker in der römisch-katholischen Kirche, die hängen ja nicht vom Willen der Gläubigen ab. Die werden ja nicht, also ein Bischof wird nicht von den Gläubigen, vom Kirchenvolk gewählt und eben auch nicht abgewählt. Sondern man muss ja glauben, wenn man römisch-katholisch ist, dass die Legitimation, also die Begründung der Machtposition, dass die von ganz oben kommt, eben von Gott selbst. Und deshalb sind Bischöfe erstmal ja nicht den Gläubigen verantwortlich und schon gar nicht deren, wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland gucken, deren Reformwillen verpflichtet, sondern die werden vom Papst ernannt. Ein Papst wird wiederum von Kardinälen gewählt, aber der Klerus bleibt ja da unter sich. Also die römisch-katholische Kirche ist, wenn man es jetzt politikwissenschaftlich anschaut, eine Monarchie und eben keine Demokratie.
Sie selbst sind vor circa 3 Jahren aus der Kirche ausgetreten, korrekt?
Ja, ich bin 2022 ausgetreten.
Was waren Ihre Gründe damals und wie schauen Sie jetzt auf das Thema?
Ja, das war zum einen, waren das die vielen Recherchen, die ich zum Thema sexualisierte Gewalt gemacht habe und auch da, wie ich gesehen habe, welches die Rolle der Bischöfe dabei ist, dass die das gewusst haben, dass die Täter geschützt haben, dass die Opfer ignoriert haben und dass die Bischöfe Anwälte beschäftigen, die sie mit kirchlichem Geld bezahlen und dass diese Anwälte gegen Missbrauchsbetroffene vorgehen. Also da habe ich einige sehr konkrete Recherchen gehabt, habe ich ja auch veröffentlicht. Das war eigentlich für mich der Grund, dieses System nicht mehr finanziell zu unterstützen. Und das Zweite ist auch, dass ich an diesen institutionellen Aufbau, da gibt es Männer, die sind von Gott berufen und die verpflichten sich zu einem zölibatären und keuschen Leben und die sind eben irgendwie was Besonderes, dass ich das nicht glaube.
Aber wie Sie auch eingangs erzählt haben, wird sich die katholische Kirche nicht verändern, es sei denn, sie ist wirklich in der Not und muss das unbedingt machen. Was bedeutet das jetzt moving forward? Also es kommt irgendwann ein nächster Papst. Wie wird dieser Mann mit dem Thema Reformen innerhalb der Kirche umgehen? Wird er welche anstreben oder wird er eher konservativer sein? Was denken Sie?
Das ist ja jetzt gerade die große Frage. Also Franziskus war, was die Lehre anbetrifft, auch ein Konservativer. Das haben wir ja gerade erläutert. Er war aber in dem Sinne nicht konservativ, was so den Prozess der Entscheidungsfindung anbetrifft. Da hat er eben manches geöffnet, was die Erzkonservativen, die Reaktionären entsetzt hat. Dass plötzlich nicht mehr alleine Bischöfe da an Tischen im Vatikan sitzen und reden, das hat ja viele entsetzt. Aber das ist ja eben genau die Frage, findet jetzt eine Mehrheit der Kardinäle, die da zusammentreten und einen neuen Papst wählen, finden die, dass Franziskus da eine produktive Irritation reingebracht hat? Das ist eine Möglichkeit. Oder finden die das alles ganz schrecklich und wollen, dass es wieder so wird, wie vorher? Und bekommt man den Geist, den Franziskus doch ein bisschen aus der Flasche gelassen hat, das würde ich schon sagen, bekommt man den Geist wieder in die Flasche zurück? Was man natürlich sehen muss, ist, Franziskus hat ja viele Kardinäle ernannt in seiner Amtszeit.
2/3 ungefähr,
ja,
richtig?
Ja. So, ja. Und er hat ja ganz gezielt, also Bischöfe zu Kardinälen ernannt, die nicht aus Europa sind, sondern die aus anderen Teilen der Welt sind, aus dem globalen Süden sind. Und die auch vermutlich für die andere Themen vordringlich sind als eine kirchenpolitische Reform, sondern für die Fragen der Gerechtigkeit wichtig sind. Also der globalen, der wirtschaftlichen, der ökonomischen Gerechtigkeit wichtig sind. Des Klimawandels wichtig sind. Man darf jetzt nicht glauben, dass alle in der Weltkirche als vordringliches Thema die Frage haben, werden jetzt Priesterinnen geweiht oder werden die nicht geweiht? Werden homosexuelle Paare gesegnet oder sollen sie nicht gesegnet werden? Sondern Franziskus hat ja auch einen ganz großen Teil seiner Reden ja, zum Thema Gerechtigkeit und Armut gehalten. Und diese Themen, die haben viele der Kardinäle, also viele der Bischöfe, die er zu Kardinälen gemacht hat, auch. Was ich schon denke, ist, nach der Erfahrung jetzt mit zwei alten Päpsten, muss man ja sagen, die auch schon alt waren, als sie ins Amt gekommen sind, könnte es sein, dass sich die Kardinäle jetzt für einen etwas jüngeren Kandidaten entscheiden, der vielleicht in den 50ern oder 60ern ist, ja, damit es nicht wieder eher so ein Papst des Übergangs ist. Aber in welche Richtung das gehen wird, da bin ich wirklich ganz schlecht in der Prognose.
Und konkrete Namen gibt es wahrscheinlich noch nicht, die eventuell diese Rolle übernehmen könnten.
Manche sagen, ja, jetzt muss es doch nach so langer Zeit wieder ein erzkonservativer Italiener werden, nachdem Italien so lange nicht mehr dran war. Nach einem Papst aus Polen, einem Papst aus Deutschland, einem Papst aus Argentinien. Ich weiß es nicht.
Es bleibt also sehr spannend in Sachen Papstnachfolge in der Vatikanstadt in den kommenden Wochen. Vielen Dank, Christiane Florin.
Ja, gerne.
Unsere Suche geht weiter und zwar nach echten Visionärinnen und Visionären, nach Unternehmerinnen und Unternehmern, die Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten. Auch dieses Jahr verleihen wir wieder auf unserem Mittelstandsgipfel MyWay den The Pioneer Award 2025 und dafür brauchen wir Sie. Wir suchen Persönlichkeiten, die mit Mut, Vision und Innovationsgeist vorangehen, echte Role Models eben, die andere inspirieren. Sie führen ihr Business mit Purpose, also mit Herzblut? Sie leben die Werte von Made in Germany oder haben Sie einfach mal komplett neue Wege eingeschlagen und zeigen, wie Veränderung wirklich geht? Wenn Sie jetzt innerlich nicken und denken, yes, that's me, oder Sie kennen jemanden, auf den das zutrifft, dann schauen Sie bei unserer Award-Website vorbei und bewerben Sie sich bis zum 15. Mai. Ich drücke Ihnen jetzt schon fest die Daumen. Vielleicht sind ja genau Sie einer der vier Gewinnerinnen und Gewinner, die am 25. September bei unserer großen Preisverleihung auf der MyWay, den The Pioneer Award, überreicht bekommen. Den Link zur Bewerbung finden Sie wie immer in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß auch heute Morgen meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Anne, Donald Trump möchte den Leitzins senken, damit sich die Märkte nach dem Zollchaos beruhigen. Notenbankchef Jerome Powell denkt aber nicht daran, sich den Plänen des Präsidenten zu fügen. Jetzt mehren sich Gerüchte, dass Trump nach Gründen sucht, um Powell zu feuern. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Trump hat Powell auf Social Media einen Loser genannt und gefordert, dass die Zinsen sofort gesenkt werden, da die US-Wirtschaft sonst in Stocken geraten könnte. Er behauptete, es gäbe in den USA praktisch keine Inflation und die Preise für Energie und andere Güter würden ja sinken. Die Notenbank hatte die Zinsen ja bislang nicht weiter gesenkt, weil die Inflation weiter zu hoch ist und durch Trumps Zollkrieg auch wieder steigen könnte. Powell hatte zuvor auch betont, die Fed werde unabhängig bleiben und ihre Entscheidungen ausschließlich im Interesse der US-Wirtschaft treffen. Jetzt will Trump prüfen, ob er Powell noch vor Ablauf seiner regulären Amtszeit im Mai nächstes Jahr rechtlich absetzen kann. Laut Gesetz geht das eigentlich nicht. Trump versucht jetzt aber offenbar, die Gesetze entsprechend zu ändern. Und falls das nicht klappt, will er ihn wohl verbal aus dem Amt mobben, so scheint es jedenfalls. Experten warnen aber, dass der Versuch, Powell zu entlassen, zu starken Turbulenzen an den Finanzmärkten führen könnte.
Und Anne, sag uns bitte noch, wie ist die Wall Street in diese Woche gestartet?
Also der Streit zwischen Powell und Trump hat gestern die Anleger schon deutlich verunsichert. Die Anleger haben nämlich Angst, dass die Notenbank ihre Unabhängigkeit verlieren könnte. Außerdem gab es gestern kaum Fortschritte bei den globalen Handelsgesprächen, was die Unsicherheit an den Märkten noch weiter verstärkte. Der Dow Jones verlor 2,5%, der S&P 500 fiel um 2,4% und die Nasdaq schloss mit 2,6% im Minus. Verluste gab es besonders bei den großen Tech-Konzernen. Tesla und Nvidia verloren jeweils um 5,8% bzw. teilweise über 4%, Amazon und Meta rund 3%. Der US-Dollar, der fiel auf mit 3-Jahrestief und Gold erreichte als sicherer Hafen ein neues Allzeithoch. Jetzt schauen die Anleger diese Woche ganz gespannt auf neue Wirtschaftsdaten, wie zum Beispiel den Konjunkturbericht der Notenbank und auch die Quartalszahlen von unter anderem Tesla, Boeing, Alphabet und Intel.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass jedes Danke und Bitte, das wir mit einer KI austauschen, Unmengen an Strom verbraucht. Höflich mit einer künstlichen Intelligenz umzugehen, hat im wahrsten Sinne des Wortes einen hohen Preis. Sam Altman, CEO von OpenAI, lüftet ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Sein Unternehmen zahlt mehrere Millionen Euro, weil die Nutzer von ChatGPT so freundlich zum Chatbot sind. Was sich wie ein Aprilscherz anhört, lässt sich ganz einfach erklären, denn jedes zusätzliche Wort, das mit der KI ausgetauscht wird, verursacht eine größere Menge an Daten. Nicht nur die Datenmenge wird größer, die Rechenleistung steigt auch. Bei mehreren Millionen Anfragen, die täglich auf den KI-Chatbot einprasseln, summieren sich die scheinbar kleinen Höflichkeitsfloskeln zu einem riesigen Datenberg, der viel Energie kostet. Denn im Vergleich zur Google-Suche verbraucht ChatGPT deutlich mehr Strom, um genau zu sein, fast 10-mal so viel pro Sucheingabe. Der Stromverbrauch ist größer, die Freundlichkeit der Nutzer aber auch. Eine Umfrage in den USA aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass 67% der dortigen Nutzer nett zu ihren Chatbots sind. 55% der Befragten gaben an, aus Anstand höflich zu sein. 12% sind nur freundlich, weil sie Angst davor haben, dass KI die Weltherrschaft übernimmt. Eine Studie einer japanischen Forschungsgruppe knüpft an diese Ergebnisse an und zeigt, unser Ton macht die Musik, auch bei Maschinen. Wer höflich mit einer KI spricht, bekommt oft bessere Ergebnisse. Wer seinen Chatbot begrüßt, der bekommt tatsächlich präzisere Antworten auf seine Fragen. Eine Untersuchung der LMU München kommt jedoch zum gegenteiligen Ergebnis. Derzeit lässt sich also noch nicht mit Sicherheit sagen, ob wir im Umgang mit künstlichen Helfern ebenso freundlich sind wie im Umgang mit realen Personen. Versteht, ein Danke oder Bitte hat noch nie geschadet.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass man in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wenn man in den USA schon zu den stolzen Besitzern eines Autos zählte, immer ein Zelt dabei haben musste, wenn es auf lange Überlandfahrten ging. Entweder man hat nachts unbequem im Auto geschlafen oder wenn man Glück hatte, gab es an den Highways ein sogenanntes Auto Camp, was über Toiletten und eine kleine Picnic Area verfügt hat. Dort durfte man dann für ein paar Cent sein Zelt aufschlagen und am nächsten Morgen ging es dann weiter. Der kalifornische Architekt Arthur Heinemann hatte dann die Idee, überdachte Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Highways zu bauen, sogenannte Motor Hotels, die er in der Planung schon Motels nannte. Einfache Zimmer mit geringem Standard, aber einem Parkplatz direkt vor der Tür. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Motel, denn das erste seiner Art eröffnete 1925 im kalifornischen San Luis Obispo das Milestone Motel. Eine Übernachtung dort hatte damals $1,25 gekostet. Zehntausende dieser Motels haben danach in den USA eröffnet und das Motel gehört bis heute zum American Way of Life. Unzählige Filme gibt es, in denen ein Motelaufenthalt eine zentrale Rolle spielt. Memento, Gone Girl, Pulp Fiction, Thelma and Louise, No Country for Old Men und der bekannteste ist natürlich Psycho. Dass das Motel inzwischen ein Teil der amerikanischen Kultur ist, steht also fest. Das Motel gehört einfach zu uns Amerikanern. Ein kurzer Zwischenstopp auf der Wide Open Road. Ich wünsche Ihnen jetzt einen Tag, an dem die Straße weit offen vor Ihnen liegt. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.